Herzlich willkommen zum neuen Podcast mit eurem Vologen Paul. Wir haben heute den 8. April und es gibt ohne Ende freudige Nachrichten, zu denen ich gleich kommen werde. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, auf viele eurer Fragen einzugehen in diesem Podcast, aber die Ereignisse draußen überschlagen sich gerade so immens, dass das leider noch etwas warten muss. Außer eine Frage noch vom Andreas Lelle zum Gesang der Vögel. Ob Männchen und Weibchen, wie sich das verhält mit dem Gesang, ob nur die Männchen singen oder auch die weiblichen Tiere. Und mir ist nur bekannt jetzt von den kleinen, gehen wir jetzt mal nur auf die kleinen Singvögel, um jetzt das Thema nicht zu groß zu machen, ist mir eigentlich nur bekannt, dass beim Zaunkönig und beim Rotkehlchen beide Geschlechter auch singen, vor allem auch in der Winterzeit oder in der Übungszeit, wenn sie quasi reinkommen in ihren Gesang oder sich üben und was dazulernen. Und aber meine Meinung, meine Beobachtungen bisher belegen eigentlich nur, dass zur Revier Markierung, zur Revierverteidigung und zur Partnerfindung, die fast ausschließlich die Männchen den Gesang benutzen und sonst die Weibchen sich auf Rufe, Kontaktrufe verschiedenster Art beschränken. Da gibt es natürlich Ausnahmen, auf die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Sollte da mehr Interesse sein, schreibt mir noch mal. Vielleicht kommen wir auch bald zu einer Ausnahme, aber erst wenn der Vogel angekommen ist, der große Überraschungsvogel, der von Daniela schon in Belzig gehört wurde. Und meine Frau hat auch vermutet, dass sie diesen Überraschungsvogel schon gehört hat, hat aber dann festgestellt, dass es doch der Kleinspecht war, dessen Ruf sehr ähnlich klingt. Doch nun zu den tollen Ereignissen. In der Telegram-Gruppe wurde schon von einigen gepostet, dass ihr die ersten Rauchschwalben gesehen habt am heutigen Tag. Und auch gestern gab es, glaube ich, auch schon Meldungen, dass gestern die ersten Rauchschwalben gesehen wurden. Und bei uns waren sie auch gestern zum ersten Mal. Und es war herrlich zu sehen. Zwei Rauchschwalben haben sich auf dem Hof gezeigt. Und es war herrlich zu sehen. Wir haben so eine tote alte Eiche nah an der Scheune stehen, wie sie sich oben, ganz oben auf die Spitze gesetzt haben, um sich auszuruhen. Dann immer wieder abgeflogen, um Insekten im Flug zu fangen. Und noch waren sie nicht in der Scheune drin. Wir haben bei uns in der Nordscheune, wir haben riesengroße Scheunenkomplexe bei uns auf dem Hof. Und in der Nordscheune haben wir was ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine Mischpopulation, eine Mischkolonie, keine Population, sondern eine Mischkolonie von Mehl- und Rauchschwalbe. Und die Rauchschwalbe, die baut ein Nest, das halb offen ist aus Lehm und Matsch, den sie an Pfützen aufsammelt und damit ihr Nest kunstvoll aufbaut und klebt. Und da oben brütet dann die Rauchschwalbe drin. Und etwas später kommende Mehlschwalbe baut normalerweise außen an den Gebäuden, also unter Dachüberständen, ein geschlossenes Nest, nur mit einem kleinen Einflugloch. Daran kann man die beiden Nester gut unterscheiden. Bei uns wiederum brüten beide Arten in der Scheune drin, gehen oben an die Dachbalken ran und kleben da ihre Nester dicht an dicht. Und manchmal ist es sehr schwer zu unterscheiden, welches Nest jetzt zu welchem Vogel gehört. Und spannend ist zu sehen, diese beiden Arten so nah zu haben und ihre Unterschiede auch rauszukriegen. Die Rauchschwalbe ist immer die erste. Die Mehlschwalbe kommt mindestens eine Woche, wenn nicht noch länger später. Und ich erlebe die Rauchschwalbe auch als viel zänkischer. Also da findet viel mehr innerartliche Aggressionen, Streitigkeiten oder lautstarkes Zetern und so weiter statt, als bei den Mehlschwalben. Die Mehlschwalben sitzen manchmal ganz eng aneinander gekuschelt auch zusammen und übernachten auf dem Balken oben, bevor ihre Eier oder ihre Brut ihre komplette Aufmerksamkeit brauchen. Und in meinen Augen empfinde ich die eher als friedlicher, harmonischer, entspannter. Und das ist super schön zu beobachten. Und ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wenn die erste Brut durch ist, weil auch die Rauch- und Mehlschwalben schieben mindestens zwei Bruten im Jahr durch. Und oft sogar auch drei, wenn es einmal die Wetterverhältnisse und die Insektenvielfalt zulässt, was in den letzten beiden trockenen Sommern definitiv der Fall war, weil es da durchweg Fluginsekten gab. Und wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, weil ich bei den Fluginsekten war. Ich habe diese Schwalben so vor Augen. Was ich sagen wollte, ist dieses Bild, wenn die Scheunendächer voller Schwalben sitzen. Und zwar mit den ganzen Jungvögeln dazwischen noch gemischt und die Dächer sind dann voll, vor allem wenn die zweite Brut dann draußen ist. Und bei der kleinsten Störung fliegen alle auf, fliegen hoch und tollen sich rum. Und manchmal sieht man sie den ganzen Tag über nicht, weil sie weg sind, um nach Nahrung zu suchen. Und am Abend kommen alle eingeflogen. Es gab mal einen Tag, da hatte ich vergessen, das Scheunentor zu schließen und mich gewundert, warum alle Schwalben so aufgeregt sind. Und dann ist es mir natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das deren Eingang zu ihren Nestern zu war und sie waren in heller Aufregung. Hat eine Weile gedauert, ehe ich darf ihre Sprache verstanden habe, aber dann war es mehr als einleuchtend, was sie von mir wollten. Und den Gedanken, den ich vorher verloren hatte, habe ich jetzt wiedergefunden. Die dritte Brut, was oft passiert bei diesen Nestern, ist, dass mal ein Ei rausfällt oder Tatsache, der Lehm sich löst und das komplette Nest runterfällt und es starke Verluste gibt. Und wenn so eine ganze Brut verloren geht, dann schieben sie sofort wieder eine zweite oder dann auch eine dritte, manchmal sogar eine vierte Brut hinterher, um für die Arterhaltung zu sorgen. Und wir regen uns wenig auf über den Dreck, den sie hinterlassen. Der gehört mit dazu, wenn man Schwalben auf dem Hof haben will und freuen uns eher an ihren akrobatischen Flugkünsten und vor allem an ihrer Fähigkeit, Sperber, Turmfalke, Mäusebussarde, Krähen in der Luft anzuzeigen. Die Schwalben sind absolute Indikatoren, wenn sich irgendetwas durch die Luft bewegt, was allen Singvögeln gefährlich werden könnte. Vor allem auch in der Brutzeit. Und sie haben einen ganz speziellen, scharfen Ruf, die Mehlschwalben und die Rauchschwalben auch, an dem man das dann erkennen kann. Und die zweite Überraschung ist unser lieber guter Freund Anselm. Und da vorab, die folgende Geschichte ist eine rein spekulative Geschichte und nur unsere Beobachtung hier von unseren täglichen Anselm-Beobachtungszeiten, weil wir uns ja schon seit Beginn dieses Podcasts eigentlich damit umtreiben, mit wem wird sich Anselm verpartnern? Und wo werden die brüten? Und wir haben in dieser Familie unser Nestersuchspiel, wie ein vorgezogenes Ostern. Wer findet ein besetztes Nest? Und vor allem auch interessiert uns, wo ist das Nest von Anselm? Und ich bin mal ganz neidisch, wenn viele schreiben, ah, bei uns brütet die Amsel direkt vorm Haus. Bei uns tut sie das nicht. Sie war sehr versteckt. Und heute kam Licht ins Dunkle. Vorab, Anselm war ja nie allein. Da waren ja immer noch mindestens noch zwei Männchen in seiner Umgebung, mit denen er sich oft heftigst innerartlich auseinandersetzen musste. Also mit Streitereien, mit Gezeter, mit Verfolgungsjagden, mit Gehabe auf dem Boden und natürlich mit heftigsten Duellen in ihren stimmlichen Künsten. Und es gab immer wieder dieses eine Weibchen. Anna haben wir sie getauft. Und seine Konkurrenten, die heißen Beselm und Zeselm. Und so konnten wir in den letzten Wochen immer wieder dieses Schauspiel verfolgen, wie die drei um die Gunst von Anna geworben haben. Und Anna war wirklich jetzt eindeutig zu erkennen, weil Anna hat ein ganz helles Brustfeld, was die anderen Weibchen hier in der Umgebung nicht haben. Und dadurch ist sie individuell herauslesbar. Und nach unserer Auffassung hat Anselm es tatsächlich geschafft. Er hat die Gunst von Anna erworben. Durch seinen wirklich ausgezeichneten, also so einen hervorragenden, abwechslungsreichen, fantastischen Gesang wie Anselm, das haben die anderen nicht so auf dem Kasten gehabt wie er. Also ich kann Anna durchaus verstehen, dass sie sich für ihn entschieden hat. Und nun zeigt sich auch noch in der Nestwahl die Außergewöhnlichkeit von unserem Amselbock Anselm. Denn heute Morgen war es unmissverständlich, wo ihr Nest sich befindet, und zwar direkt im Scheunentor, gegenüberliegend von unserer Schwalbenscheune. Also wenn die Schwalbenscheune die Nordscheune ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ist die gegenüberliegende die Südscheune. Und da drin brütet Anselm auf einem Fußbodenbalken obendrauf. Wir konnten heute Morgen stundenlang Anna und Anselm beobachten, wie sie Gräser, Blätter, Haare von den Schafen, die wir hier vor kurzem noch hatten auf dem Hof und vieles, vieles mehr gesammelt haben, um dort ein sehr kunstvolles, rundes, halboffenes Napfnest zu formen. Und wir lassen die Scheune jetzt erstmal in Ruhe, sodass sie ungestört bauen können. Und außergewöhnlich ist es deswegen, weil Amseln, ja, sie brüten nah an Menschen, Aber in dem Gebäude drin ist sehr untypisch. Ich habe heute Morgen mit meinem lieben Freund Tim noch gesprochen, der das bestätigt hat, dass er noch kein Amselnest innerhalb von Gebäuden gefunden hat. Und warum sie das jetzt gerade tut, das weiß ich leider noch nicht. Aber dass es außergewöhnlich ist, ist einfach aufgrund der Beobachtungen in den letzten Jahren ganz klar. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Würde mich sehr interessieren, wer von euch schon Amselnester innerhalb von Gebäuden, Ställen, Schuppen, Scheunen oder so gefunden hat. Weil es gibt andere Vogelarten, für die das sehr typisch ist. Ja, es sind oft Vögel, die sonst an felsige Gebieten angepasst sind, die dann also Häusernischen, Mauervorsprünge und auch den Innenbereich von Gebäuden nutzen. Das sind vor allem Bachstelze und Hausrotschwanz. Aber auch Grauschnäpper, der jetzt bei uns direkt auf dem Hof nicht brütet. Und bei uns am Platz machen es auch die Feldsperlinge. Die gehen auch, fliegen alle auch zur Schwalbenkolonie in die Nordscheune rein und brüten da oben auf dem Mauersims. Natürlich können die nicht ihr Nest an den Balkenrand kleben, aber sie nutzen oben die Simse, weil dort wahrscheinlich der Steinmarder, der da sehr aktiv ist, auch in der Scheune, da nicht rankommt. Sonst würden sie das nicht wiederholt machen. Und wie gesagt, wir haben echt gejubelt heute Morgen. Und ich hatte das Glück, das als erstes zu beobachten heute Morgen. Aber unseren Wettbewerb, den hat gestern schon meine Tochter gewonnen. Denn die hat ganz in der Nähe vom Sandkasten, also wo die Kinder die ganze Zeit spielen, wo wir uns auch viel aufhalten und sitzen, ein Buchfinkennest entdeckt. So ungefähr auf 3 Meter Höhe in einem armdicken Holunder. Und das Nest. Sie hat mir beschrieben, wo das Nest ist. Gestern Abend schon, da war es schon dunkel und ich war heute Morgen natürlich sofort dort und habe geguckt, ob ich es sehe. Und habe dieses Nest nicht gefunden. Ich habe die Buchfinken gesehen, Männchen und Weibchen, laut warnt, die mir sofort mit ihren Rufen gesagt haben: Ey, du kommst uns gerade zu nahe, du störst uns hier, wir sind aufgeregt, wir sind nervös, latsch uns nicht in unsere Aura, ja, entferne dich wieder von uns. Und ich bitte euch allen, wenn Vögel euch so etwas sagen, was eindeutig feststellbar ist, anhand ihrer angespannten Körperspannung, ihren intensiven, lauten, harten Warnrufen, die sie dann ausstoßen, oder einer heftigen, schnellen Flucht, dann gebt dem auch Raum. Habt Respekt vor den Vögeln, habt Respekt vor den Nestern, gerade jetzt in dieser sensiblen Zeit, wenn es losgeht mit den Eierlegen und dem Eierausbrüten und so weiter. Das sind alles Aktivitäten, die viel von dem Vogel abverlangen. Und da sollten sie nicht unnötig gestört werden. Und trotzdem kann man sich mit gebührendem Abstand auf die Suche machen und rauszukriegen, wo unsere gefiederten Vögel, wo unsere gefiederten Freunde sich aufhalten, um mehr über sie zu lernen, sie besser zu verstehen und so auch unsere Beziehung und unsere Freundschaft zu denen zu pflegen. Und sie musste erst kommen, dann heute Mittag, um mir das Nest tatsächlich zu zeigen. Ja, die beiden haben es wirklich geschafft, heute Morgen mich abzulenken, eigentlich von ihrem eigentlichen Neststandort. Und dann war es ganz offensichtlich, von der Sandkastenseite aus in die Hecke rein, war es wirklich nicht wahrnehmbar. Es war ganz nah an der Astgabel und so ein bisschen kleines Moos hing rüber. Und man musste erst einen Schritt in die pieksigen, stacheligen Brombeeren reinmachen, um auf die andere Seite des Holunders zu kommen und von dort nach oben zu schauen. Und da war dann dieses überaus kunstvolle Nest des Buchfinks dann zu sehen, wo wir einen ganz kurzen Blick drauf geworfen haben und uns dann sofort wieder verkrochen haben. Und es ist außergewöhnlich klein. Also bei meinem ersten Buchfinknest hatte ich nicht gedacht, dass diese Nester bei doch so einem relativ kräftigen Finkenvogel so klein sind. So klein, dass wirklich nur der Körper des Buchfinkweibchens reinpasst, der Kopf nach oben rausguckt und der Schwanz auch nach hinten hochsteht. Und es ist so wie so eine Tarnstellung, in der das Weibchen ganz, ganz still verharrt. Und das Nest ist unglaublich kunstvoll. Die Buchfinken sind dafür bekannt, dass sie ihre Nester schmücken. Mit kleinen Papierschnipseln oder aus der Natur flechten, moosen und das sehr bunt gestalten und das dadurch wie so ein Flecktarnmuster natürlich bekommt und dadurch noch besser getarnt ist. Also es ist wirklich von der einen Seite fast nicht wahrnehmbar und auch von der anderen Seite passt es sich ganz, ganz wunderschön an die Struktur des Holunderstrauchs, in den es sich an dem Hauptstamm anschmiegt. Und in diese Rindenstruktur. Es sieht wirklich ganz, ganz wunderbar aus. Und das war die zweite grandiose Entdeckung gestern. Und endlich, nun komme ich zur, ich glaube, letzten oder vorletzten. Und endlich ist es soweit. Seit gestern höre ich immer wieder, überall kommen die Grasmücken an, jetzt häufen sich plötzlich überall die Meldungen, nur bei uns auf dem Platz ist sie nicht, ist sie auch immer noch nicht. Aber ich war heute Morgen kartieren in der Ecke, die nicht weit von uns entfernt ist, 3 Kilometer nördlich von uns durch den Wald. Und da habe ich heute Morgen die ersten beiden Mönchsgrasmücken gehört, 2 Männchen, die langsam in Fahrt kamen. Also sie haben noch lange nicht ihren Gesang so ausgefahren, wie es jetzt schon die Amsel und die Singdrossel, die fast schon wieder abschwächt, Feldlerche, Kohlmeisen, Buchfinken, Rotkehlchen, Zaunkönige machen, sondern es war eher so ein mildes, ankommendes, zartes Reinkommen. Und ich freue mich, dass sie jetzt wieder zurück ist, einige Tage später als im letzten Jahr, bei uns auf dem Platz zumindest. Und ich glaube auch, dass dieses ganze System so funktioniert. Die Vögel haben keinen Kalender und haben kein Pflichtdatum, an dem sie da sein müssen, sondern ihr Zug ist abhängig von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren, die wir gerne nochmal bei einem anderen Podcast näher drauf schauen können. Doch für heute soll das an Geschichten reichen, obwohl sich in mir natürlich jetzt extrem viel regt um diese Auflösung und der Rätsel, die wir hatten. Und damit komme ich auch zur heutigen Übung, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und zwar anhand des Beispiels bei der Amsel noch ergänzend zur Geschichte. Was bei uns in den letzten 2 Wochen nämlich passiert ist, jeden Morgen beim Frühstückstisch und beim Abendbrotstisch, Anseln war nicht immer das Hauptthema natürlich, aber an einigen Abendbroten oder Frühstücken war es definitiv auch das Hauptthema, aber es war auf jeden Fall jeden Tag Tisch- und Gesprächsthema. Und ich bin, also mit meinem Jüngsten, Arthur, der ist 2, mit meiner Jüngsten, Anni-Luca, die ist 4, mit Ricarda und Demetrius, den beiden Größeren, mehrmals draußen gewesen und wir haben immer geguckt, wohin fliegt Anselm? Woher kommt Anna, wenn die sich zusammen begegnen an unserer Fütterungsstelle? Und die Frage war natürlich offensichtlich, wo ist ihr Nest? Die hat uns alle beschäftigt und wir haben mehrmals und überall mal gucken müssen. Und ich sage euch, ja, das war auch frustrierend, nie Erfolg zu haben. Und dann vor allem noch von anderen die Geschichten zu hören, bei uns brütet sie, oder Fotos geschickt zu bekommen, wie die Amsel auf dem Nest sitzt, direkt vorm Fenster. Und trotzdem hat uns diese Frage nicht losgelassen. Und das darf es auch nicht. Weil diese Fragen sind für uns Spurenleser oder Naturforscher, die sind sowas wie der Treibstoff. Ja, der Treibstoff, der unseren Motor in Gang hält. Und die Erkenntnis, dass wenn ich eine Frage habe, die mich wirklich packt und mich anfeuert, meine Synapsen zum Vibrieren bringt in meinem Hirn und mich neugierig macht, mich total motiviert rauszugehen und letztendlich in mir auch total viel Kreativität fördert, Forscherdrang, Neugier, das sind die eigentlichen Geschenke dieser Fragen, die wir uns stellen. Es sind nicht unbedingt die Antworten. Ja, es war ein großer Jubler, kein lauter Schrei, sondern eher ein stilles und die Faust ging nach oben. Ja, Anselm und Anna, sie haben es geschafft. Da ist ihr Nest. Da ist auf jeden Fall auch ein Erfolgserlebnis drin versteckt. Aber der größere Gewinn ist dahinter, was wir alles entdeckt haben in der Zeit dazwischen und davor auf dem Weg hin zur Beantwortung dieser Frage. Und meine Einladung an euch ist, sucht euch mal einen Vogel aus, der euch besonders interessiert. Ja? Welcher Vogel ist gerade am meisten in deiner Aufmerksamkeit? Egal, ob du ihn hörst, ob du ihn siehst, das muss gar nicht notwendig sein. Es kann auch ein Vogel sein, an den du denkst oder von dem du träumst oder von dem du Geschichten hörst oder von dem du zum allerersten Mal gehört hast. Ganz egal. Und dann setz dich hin, zu zweit. Man kann es auch mit der ganzen Familie machen. Besser ist es zu zweit oder zu dritt. Und eine Person hat Zettel und Stift und die andere Person übernimmt den aktiven Part. Und diese Übung heißt 100 Fragen. Und Ziel ist es, sich 100 Fragen zu diesem einen Vogel zu stellen. Also nochmal, du suchst dir einen Vogel aus, der sich interessiert oder der dein Interesse schon hat, der dich beschäftigt. Und dann setzt du dich hin und dann hast du quasi sowas wie so einen Protokollanten, so einen Zeugen von deinen 100 Fragen. Und du kannst dir dafür Zeit nehmen, aber wichtig ist es, in so einen Fluss reinzukommen. Und es gibt so viele verschiedene Art und Weisen von Fragestellungen, Probier dich da aus, lass dir Zeit, aber versuch diese 100 Fragen zu erreichen. Und danach lass es kurz sacken, lass es kurz ruhen. Und wenn du dann ein bisschen Zeit verstreichen lassen hast, kannst du dir diesen Zettel nochmal rannehmen und nochmal dich erinnern, was waren meine 100 Fragen? Und such dir dann aus diesen 100 drei relevante, wirklich wichtige, bedeutsame Fragen heraus. Ja, welche drei sind es wirklich? Du wirst es spüren, da wird sich in dir etwas regen. Ja, das ist auch meine Frage. Was regt sich da? Wie hast du gemerkt, dass welche von diesen 100 Fragen zu diesen drei ganz besonderen Fragen gehört? Und die nimm einfach nur wahr, kristallisier die raus, weil du wirst nicht schaffen, in den nächsten Wochen 100 Fragen zu beantworten, auf gar keinen Fall. Und diese drei Fragen schreib dir irgendwo deutlich auf einen Extrazettel und hänge die an den Kühlschrank. Lass sie einfach da hängen. Du brauchst aktiv nichts tun, brauchst auch nicht anfangen, jetzt wild rumzurecherchieren oder die Forscherbrille aufzusetzen. Überhaupt nicht notwendig. Es geht darum, sich erstmal bewusst zu werden, was sind die Fragen, die mich wirklich packen. In diesem Augenblick, hier und jetzt, heute, bezogen auf ein bestimmtes Thema. Also viel Spaß auf der Suche nach deiner bedeutsamen Frage und von großem Interesse für mich ist auch, was hat sich verändert in der Wahrnehmung? Ja, in Bezug zu diesem Vogel oder in Bezug auch auf deine Art und Weise der Fragestellung. Oh, jetzt kommt hier gerade mein kleiner Sohn. Hör mit. Bist du wach geworden? Oh, guck mal, ich spreche gerade noch, ja? Das war jetzt auf jeden Fall ein ganz eindeutiger Warnruf, fast schon Alarmruf, ein Hilferuf, der zu einer Kategorie gehört, die wir jetzt noch nicht so intensiv behandeln, aber in 2, 3 Wochen geht es los. Und die Kategorie nennt sich Bettelrufe oder die Warnrufe der Jungvögel. Und somit wünsche ich euch viel Spaß. Habt Freude da draußen, entweder am offenen Fenster, wenn ihr nicht raus dürft, oder wenn ihr die Möglichkeit habt und auf dem Land seid oder am Stadtrand, dann nutzt die Zeit und geht raus in dieser besonderen Zeit. Schickt alle ein großes Gebet raus für Regen und dunkle graue Regenwolken, auch wenn die manchmal auf unser Gemüt drücken. Die Böden, Äcker und Pflanzen und Bäume brauchen dieses Wasser ganz, ganz dringend in dieser Jahreszeit. Und wenn ihr Fragen habt oder Geschichten teilen wollt, dann bitte an die E-Mail-Adresse podcastfologepaul@gmail.com. So, jetzt muss ich mich um mein Küken kümmern. Wünsche euch viel Spaß und bis bald. Tschüss. Willst du noch was sagen, Arthur? Nee? Okay, alles klar. Sagen wir Tschüss? Ah, ich sag Tschüss, ja? Also, mit der Amsel.